ARD Sounds.
Servus, herzlich willkommen und Frage an Katrin Lehmann. Freuen Sie sich eigentlich gerade mehr auf die Eishockey-WM oder auf die Fußball-WM?
Also ich finde, das geht nicht um mehr oder weniger. Ich freue mich einfach, dass gerade diese zwei Sportereignisse anstehen und deswegen bin ich ja gerade ein sehr glücklicher Mensch.
Oder auf die Fußball-WM der Frauen nächstes Jahr in Brasilien.
Ja, auf die freue ich mich jetzt schon, muss ich wirklich sagen. Das wird sehr spannend. Auch die ganzen Transfers, die jetzt natürlich auch in der Frauen-Bundesliga gemacht werden. Welche sind strategisch clever? Ja, riskiert man vielleicht mit einem großen Transfer das eigene WM-Ticket? Also ich werde alles spannendst verfolgen.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2. Katrin Lehmann, Fußballexpertin.
Unter anderem fürs ZDF. Servus Katrin Lehmann, genannt KKA. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Wahlmünchnerin, aber jetzt erstmal auf dem Weg zur Eishockey-WM der Männer in Ihrer alten Heimat in die Schweiz. Was ist Ihre Aufgabe da?
Ich bin im Aufsichtsrat vom Swiss Eishockey, also ich habe da auch ein paar repräsentative Momente zu tun, aber hauptsächlich bin ich natürlich auch als Fan da.
Jetzt war gerade ein Spiel bei dieser WM. Die Schweiz hat gegen Deutschland gewonnen, 6:1. Die Misere der Deutschen hält an. Ich glaube, die längste Niederlagenserie bei einer WM seit 31 Jahren. Wie ging es Ihnen mit der PL, mit dieser Partie? Es sind ja auch zwei Welten, die Sie gut kennen.
Ja, ich habe nun auch zwei Herzen in meiner Brust. Ja, ich habe beide Pässe, den Schweizer und den deutschen Pass. Ich freue mich immer, wenn diese Duelle da sind. Das ist ja doch auch ein Derby irgendwie, Schweiz-Deutschland. Und eigentlich egal, wie es ausgeht, ich komme da fein raus. Aber ich muss sagen, das Mitteldrittel, da hat die Schweiz natürlich schon sehr, sehr stark gespielt.
Ja, jetzt kennen Sie sich mit beiden Sportarten aus, mit Eishockey und wie vorher schon erwähnt mit Fußball, weil Sie beide Sportarten sehr erfolgreich praktiziert haben. Wollen Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal erzählen, wie erfolgreich?
Boah.
Oder soll ich es mal
nehmen? Ja, also eigentlich, ich beschreibe es immer gerne so. Ich habe in 4 verschiedenen Ländern gespielt. Schweiz, Deutschland, Schweden und den USA. Beides immer Fußball und Eishockey. Und ich durfte in jedem Land einen großen nationalen Titel mit dem Team gewinnen. Mindestens einen. Habe auch die Champions League gewinnen dürfen. Und was mich auch sehr stolz macht, dass ich immer auch einen individuellen Titel geholt habe, eine Auszeichnung. Und das ist für mich eigentlich deswegen so wertvoll, weil es bedeutet, dass ich es geschafft habe, mich mit einer Kultur auseinanderzusetzen und erfolgreich darin zu bewegen.
Ja, Sie sind auch die einzige Sportlerin, die sowohl im Fußball als auch im Eishockey einen Europacup gewonnen hat. Vielleicht erzählen Sie mal von beiden Titeln. Wie war denn das 2008, 2009 in nur einem Jahr?
Ja, das war, wir haben die Champions League, heißt es ja heute, das muss man immer gut verkaufen, dann Europacup, der heißt ja nicht mehr so, früher hieß es ja noch Cup der Cupsieger und der Pokal der Landesmeister und so weiter. Mit Solna, IK Solna, habe ich den im Eishockey geholt.
Und also für eine schwedische
Mannschaft, genau. Und das war schon etwas sehr Großes, weil wir einerseits schwedischer Meister waren und deswegen ja auch in diesem Turnier gespielt haben. Und da haben wir gegen, ich glaube, ein russisches Team, ein Schweizer Team und ein finnisches Team antreten müssen. Und diese internationalen Top-Vergleiche, das ist schon immer eigentlich das Schönste, das Beste, was es gibt. Weil wenn man Sportlerin ist, dann möchte man sich mit den Besten messen. Und dieses immer an der Grenze sein, jede Entscheidung kann eine falsche sein, aber sie muss schnell sein und du musst sie durchziehen. Im Teamsport ist ja das Wichtigste, zieh eine Entscheidung durch, egal ob sie richtig oder falsch ist, dass 4 weitere, die mit dir auf dem Eis sind, eben sehen, was hast du vor. Und wenn man das auf absoluter Spitze machen kann, das war sehr cool. Und für mich persönlich war es schön, weil ich das entscheidende Tor erzielt habe, dass wir diesen Titel geholt haben. Und ich glaube, jede und jeder, der stört, Stürmerin oder Stürmer ist, also dieser Moment, wenn das Netz zappelt und alle dich anspringen und du weißt, ich glaube, das war ein wichtiges Tor und ich glaube, ich weiß nicht, was man alles von sich schreit, ja, aber dass dieser erlösende Moment, den ja, kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
Uwe Seeler hat ja mal gesagt, was die schönsten Tore seiner Fußballkarriere waren, hat er gesagt, wenn der Ball ganz, ganz langsam über die Linie sozusagen kullert. Das hat er gesagt, das waren die schönsten Tore.
Ja, weil man sich dann so richtig darauf vorbereiten kann.
Jetzt passiert,
Achtung, Achtung, Achtung. Ja. Ja, genau.
Und im Fußball ja auch, also im Eishockey und im Fußball in diesem Jahr damals den Europacup geholt.
Ja, das war natürlich eine legendäre Geschichte mit dem FCR Duisburg. Martina Voss-Tecklenburg war Trainerin, Inka Grings hat dort noch gespielt, Lira Bayramay, jetzt heißt sie ja Alushi.
Also ganz große Namen des Frauenfußballs.
Crème de la Crème hat dort gespielt und ich bin ja da eingesprungen. Ich habe dann das Halbfinale gespielt auch, weil Martina Voss-Tecklenburg in dem Moment gerade keine Torhüterin hat. Und meine Saison in Schweden spielt man Fußball von März bis Oktober. Das heißt, als ich dann im April gewechselt habe, war ich außerhalb der Wechselfrist. Und dadurch war das so ein eleganter Schachzug, der möglich war. Und wenn man da natürlich auch mit diesen Superstars spielen kann, ist das schon sehr, sehr cool.
Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, also im Eishockey Stürmerin, im Fußball war es die Torhüterin als Position. Es gab ja auch noch einen Titel, glaube ich, das heißt Titel, aber einen Auftritt, der Ihnen, glaube ich, viel bedeutet haben muss eigentlich, denn Sie sind mit 41 nochmal im Eishockey, haben die Bronzemedaille geholt mit der Schweizer Nationalmannschaft.
Also nein, also mit 41 habe ich nochmal den deutschen Meistertitel mit dem FC Bayern München ja geholt.
Habe ich Ihnen jetzt gerade zu viel zugemutet?
Ja, genau. Also mit 41 wurde ich tatsächlich das erste und einzige Mal in meinem Leben ein Doublesiegerin. Das habe ich. Ich habe unverhofft noch etwas geschafft, was ich nie geschafft habe, nämlich im gleichen Land den Meistertitel zu holen, im Fußball und im Eishockey. Und mit 41 ist mir das tatsächlich noch gelungen, als wir mit Planegg München Eishockey-Meister wurden und ich ja auch, das war ja die Corona-Zeit, dann nochmal bei Bayern München als dritte Torfrau ausgeholfen habe, teilweise auch auf die Bank musste und so noch einmal diesen Titel geholt habe. Also auch eine Geschichte.
Und die Bronzemedaille mit der Schweiz war ein bisschen früher?
Die war ein bisschen früher, also ehrlich gesagt mit 32, also 2012. Ja, eben. Also
Mailand, Madrid, Hauptsache
ja,
Italien.
Genau, Hauptsache Medaille und etwas Großartiges. Aber das war schon, ich muss sagen, ich habe meine ganz großen Titel zum Ende meiner Karriere gewonnen. Und das bedeutet auch, ich rate allen durchhalten.
Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Katrin Lehmann. Sie war über viele Jahre zeitgleich in der Schweizer Fußballnationalmannschaft und in der Schweizer Eishockeynationalmannschaft und das sehr erfolgreich. Ja, was bedeutet Ihnen Ihr Heimatland, die Schweiz?
Ja, ich glaube, das ist schon fast mit dem Wort Heimat ausgesprochen oder alles erzählt. Das bedeutet mir natürlich sehr viel, wobei ich sagen muss, dass ich länger nicht in der Schweiz wohne, als ich im Ausland wohne. Ich bin mit 19 ausgezogen, bin ich nach TuS Niederkirchen, meiner ersten Bundesliga.
Das ist in der Pfalz, glaube ich.
Ja, genau, bei Ludwigshafen Mannheim, da an der Weinstraße. Ganz wichtig, habe ich gelernt, wichtig zu erwähnen. Und die Schweiz bedeutet für mich jedes Mal immer natürlich Familie, auch Geborgenheit. Wenn man mal zusammenrechnet, ich habe 242 Mal für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gespielt, 31 Mal für die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft. Also ich habe meinen Körper, meine Leidenschaft für dieses Land auch hergegeben. Das ist natürlich immer auch etwas sehr Spezielles.
Ja, Sie haben, als Sie Nummer 1 dann waren im Tor, da haben Sie sich auch mal eine Landkarte aufgemacht.
Ja, ich war mit 18, wurde ich das erste Mal die Nummer 1 in der Schweiz und das hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Und man muss manchmal doch einfach immer wieder sehen oder sich veranschaulichen, was man erreicht hat. Und dann habe ich eine Schweizer Karte genommen, habe die ausgefaltet, auf den Boden gelegt, bin aufs Bett gestanden und habe von oben runter geschaut. Und dann habe ich mir gedacht, von diesem Land bin ich jetzt die beste Torhüterin. Und das weiß ich noch wie heute, wie ich da gestanden bin und einfach auf diese Karte runtergeschaut habe. Und das war ein sehr schönes Gefühl und ich verrate Ihnen noch mal was. Ich habe mir dann die Europakarte von meinen Eltern aus dem Bücherregal geklaut und habe die daneben gelegt und habe mir gedacht, was braucht es, dass ich das auch von da sagen kann? Und dann, als ich irgendwann mal bei meinem Bruder einen alten Globus auf dem Schrank stehen habe sehen, habe ich mir den auch gekrallt.
Also Ambitionen waren vorhanden.
Ja, ich finde, es ist so wichtig, wenn man etwas erreicht, dann muss man das auch einen kurzen Moment träumen und genießen und gleichzeitig wissen, okay, diese Karte möchte ich behalten und es gibt aber noch weitere Ziele.
Wobei Sie tatsächlich jetzt gar nicht so wirken wie jemand, der irgendwie so krampfhaft nach irgendwas sucht, sondern Sie haben ja so eine Lockerheit sich bewahrt.
Ja, das freut mich sehr. Also vielen Dank dafür. Das ist ein schönes Kompliment. Und ja, ich bin nicht verbissen auf Ziele, weil das Größte, was es für mich gibt, ist das Spiel. Ich glaube an keine Religion, ich glaube an sehr wenige Dinge, aber ich glaube an das Spiel. Und das Spiel bedeutet, es gibt einen Gewinner und einen Verlierer. Und alles, was ich wollte, ist mit und gegen die Besten zu spielen. Was braucht es, bis ich dahin komme? Und dann macht es richtig viel Spaß. Und dann gehört Gewinnen oder Verlieren wie automatisch dazu.
Also auch Verlieren in Ordnung.
Ja, absolut.
Ja, diese Schweiz, für die Sie ja so oft, Sie haben ja selber gesagt, Ihren Körper auch hingehalten haben, die Sie repräsentiert haben. Wie ist Ihnen denn in den Jahren, als Sie dann weg waren, aus der Ferne auch irgendwas über Ihre Schweiz klar geworden?
Ja, sehr viel. Ich muss diese ganzen Klischees natürlich immer hören, Schweizer sind langsam und. Aber es gibt schon viele Dinge, die bei uns sehr lustig und schön sind. Zum Beispiel der 1. August, unser Nationalfeiertag. Und wir feiern uns ja da selbst. Und die
Was passiert denn da?
Ja, also da steht man am Morgen. Also in meiner Gemeinde, ich komme aus Küsnacht am Zürichsee. In unserer Gemeinde gibt es morgens um 7 ein Kanonenschießen. Da wird auf jeden für jeden Kanton eine Kugel abgelassen. Und dann wird natürlich Apéro genommen. Das ist ganz wichtig, ja. Kuhglocken, Feiern, Grillen, Volksmusik, einfach eine schöne Zeit und viel Feuerwerk oder Lasershows.
Also klingt beachtlich, musst du da direkt mal hin, 1.
Ja,
August.
Ja, wirklich. Und ich sage immer allen ausländischen Freunden, die ich einlade, sage ich, nicht lachen, mitmachen.
Müssen die da lachen? Also ich würde da nicht drüber lachen, außer wenn es schön ist.
Ja, natürlich. Nein, es ist einfach lustig, es ist sehr gesellig und wir Schweizer sind eigentlich sehr gesellig und wir wachsen ja damit auf und das ist wirklich etwas, das mir klar geworden ist. Wir haben 4 verschiedene Sprachen und wir wachsen auf mit dem Bewusstsein, hey, du bist jemand von mir, du bist einer von mir, aber wir verstehen uns einander nicht. Und deswegen sind wir eine Kulturnation und eben nicht eine Sprachnation. Und dieses Miteinander, ich finde, dieses unkomplizierte Miteinander, das haben wir Schweizerinnen und Schweizer ziemlich gut in uns.
Sie haben ja inzwischen auch den deutschen Pass. Haben Sie denn bei der Einbürgerung auch einen Hochdeutsch-Test machen müssen?
Möchten Sie mich jetzt ironisch
Nein, gar nicht.
Nein, also es war, da ich ja ein deutsche Hochschulabschlüsse habe, muss ich den Einbürgerungstest nicht machen. Ich empfehle aber allen, wirklich allen, ladet den mal vom Internet runter bei einem schönen Tischgespräch daheim und versucht mal diesen Test zu machen. Es ist wirklich besser als jedes Pubquiz und ich bin gespannt, wie viele da wirklich bestehen würden.
Und auch durchfallen, vielleicht ausgebürgert werden spontan.
Aber darf ich da noch kurz was sagen? Die Einbürgerungsfeier war großartig im alten Rathaus. Und es ist ein beschwerlicher Weg und ich finde es auch gut. Man wird durchleuchtet, bis man diesen Pass auch bekommt. Ich durfte den Schweizer auch behalten. Und als dann in diesem Saal die deutsche Nationalhymne gesungen wurde, mit allen, die eingebürgert wurden, da hast du Gänsehaut bekommen, weil man gemerkt hat, wie viel das all diesen Menschen bedeutet, dass sie jetzt diesen Pass haben dürfen.
Sprechen Sie denn, wenn Sie mit Ihren Eltern telefonieren, Schweizerdeutsch?
Ja.
Tatsächlich?
Ja, ja. Man sagt auch immer, man merkt, mit wem ich gerade telefoniert habe, weil da doch immer ab und zu noch ein paar rhythmische, andere Satzstellungen rausbekommen.
Also wenn Sie sich jetzt auf Schweizerdeutsch bei uns vorstellen müssten, unseren Hörerinnen und Hörern, in ein paar Sätzen, würden Sie es tun?
Ja, also mein Name ist Katrin Lehmann, ich bin aufgewachsen in Küsnacht, ich habe 2 ältere Brüder und bin wirklich sehr sportlich aufgewachsen. Ich bin eine grosse Hundeliebhaberin. Ich habe immer Fellnasen um mich herum gehabt und ich liebe das. Und ich muss aber auch sagen, ich habe mich bewusst entschieden, in München zu wohnen. Ich liebe Bayern und darum habe ich beide Pass.
Also herzlich willkommen in München. Geboren am 27. Februar 1981. Wussten Sie, dass der 27. Februar auch der Gründungstag des FC Bayern ist?
Ja, und also ich weiß nicht, es ist 1980 wurde ich geboren. Also ich freue mich sehr. Aber
das
der 27.
war
genau, also nein, ja, ich weiß, dass es der Gründungstag vom FC Bayern München ist und das ist schon ein lustiger, sehr lustiger Zufall. Und Elizabeth Taylor hat auch am 27. Februar Geburtstag.
Wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss, 1981 steht in einigen Akten drin.
Tja, also in meiner Akte ist es nicht, ich habe meinen Pass auch dabei.
Aber der wird jetzt hier noch nicht kontrolliert.
Aber es stehen ganz viele lustige Sachen in diesem Internet über mich, aber ich kann Ihnen bezeugen, 27. Februar 1980.
Also Sie haben ja schon gesagt, geboren in eine sportbegeisterte Familie. Wie sah diese Sportbegeisterung konkret aus?
Na, meine Eltern waren beide Pädagogen, waren auch Sportlehrer an der ETH Zürich und wir sind eigentlich mit Spielen aufgewachsen. Ich habe zwei ältere Brüder, die sind 2 und 4 Jahre älter, also ich bin Lieblingsschwester und Lieblingstochter, ja, so richtig verwöhnt aufgewachsen. Und wir hatten einen sogenannten Spielraum unten im Keller. Das war das absolute größte Luxusgeschenk, das wir bekommen haben von unseren Eltern. Der war so, ich würde jetzt mal sagen, 6 auf 5 Meter groß. Und da unten haben wir alles gespielt, was man überhaupt sich nur vorstellen kann. Wir haben Spiele erfunden. Wir haben am Schluss Gitter um die Lampen rumgehängt, weil wir die andauernd runtergeholt haben, natürlich, weil da die Bälle nur geflogen sind.
Also war am Ende so eine Art Gummizelle.
Ja, ungefähr. Und sämtliche Kindergeburtstage wurden natürlich bei uns gefeiert. Und man wusste immer, wenn man von uns zum Geburtstag eingeladen wird, dann geht's sportlich zu und her.
Und wenn Sie draußen waren, wie war es dann?
Ja, genauso. Ich bin in einer Siedlung groß geworden, auch dankbar, unendlich dankbar. Also die Kinder von Bullabü, das ist, glaube ich, meine Geschichte. Wir waren 20 Kinder im Altersrange von ungefähr 14 Jahren und wir hatten einen Spielplatz und wer auch immer fertig war mit den Hausaufgaben, hat einen Ball genommen und hat die ganze Zeit an die Sandkastenmauer hingeditscht.
Dumpf, dumpf, dumpf.
Das war das Zeichen, Leute, es geht los und dann sind sie von überall durch die Büsche, durch die Hecken gekraxelt gekommen und dann haben wir gespielt.
Also eine Geschichte, wir sind in einer völlig anderen Zeit, aber es ist ja gar nicht so lange her und wozu es gedient hat, das haben wir ja heute schon erfahren, hat immerhin eins dieser Kinder in die Nationalmannschaft gebracht. In Eishockey und in Fußball.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Katrin Lehmann, Deutschland und Schweiz, Fußball und Eishockey.
Ja, in Kurzform ist das Ganze, also sie war zeitgleich in der Schweizer Fußballnationalmannschaft und der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft und jetzt bei uns im Studio auf Zwischenstopp zur Eishockey-WM der Männer in ihrer Heimat in der Schweiz. Jetzt waren wir gerade stehen geblieben bei ihrer Kindheit in Küsnacht an der sogenannten Goldküste vom Zürichsee.
Ja.
Später auch übrigens Heimat von Tina Turner.
Ja.
Sind Sie der mal begegnet?
Ja, und zwar völlig unbewusst. Und zwar war sie im selben Einkaufsladen einkaufen wie ich.
Im Migros?
Ich wollte es jetzt nicht sagen, ja, aber es war doch in der Migros. Und sie stand vor mir und dann habe ich nur gehört, nein, I don't need a bag. Und dann habe ich meine Sachen auf das Band gelegt und habe ich gedacht, also irgendwie die Stimme kenne ich. Und nachher habe ich so aufgeschaut und dann läuft sie mit ihren zwei eigenen Tüten raus und habe gesagt, ja, das stimmt, das ist Tina Turner. Also ja, ich habe sie kennengelernt am Rollband bei der Kasse.
Wer waren denn Ihre Heldinnen und Helden in der Kindheit und Jugend? In Musik, im Sport, in der Literatur. Gab es irgendwelche Menschen, die Sie beeindruckt haben?
Also ich war ein großer Fan von Romy Schneider und Sissi. Das fand ich wahnsinnig. Das habe ich ja, also ich könnte jetzt noch synchron sprechen, alle drei. Auch die Deutschmeister, ganz großer Film, den fand ich gut. Die in der Musik, das war noch zu wenig. Klar, natürlich, David Hasselhoff war natürlich meine Zeit mit Knight Rider und Looking for Freedom, ja, wo man irgendwas Sachen nachgesungen hat und man meinte, er hat Englisch gesungen. Aber ansonsten hatte ich eigentlich nicht so wirklich große Idole.
Aber der Fußball hat sie ja offensichtlich auch schon gepackt gehabt. Also 1990, das Stück, das wir gerade gehört haben, von der Fußball-WM in Italien. Haben Sie die als Kind mitverfolgt, mit 10?
Ja, ich habe sie mitverfolgt. Ich habe sogar Erinnerungen an 1986 an Mexiko. Da war ich ja 6, aber wir waren die einzigen in der ganzen Siedlung, die einen Farbfernseher hatten. Und deswegen hatten wir beim Finale damals fast die ganzen Kinder und Eltern dann bei uns daheim. Und ich mag mich nur erinnern, weil ich es so lustig fand, weil es immer wieder geklingelt hat. Und ich bin aufgestanden und habe gesagt, kommt rein. Und ich war stolz wie Bolle, dass wir diesen Fernseher hatten. Und 1990 weiß ich natürlich noch sehr viel. Ich weiß noch, wie damals Roberto Baggio angelaufen ist und diesen Elfmeter da drüber geschossen hat. Das mag ich mich erinnern. Und eben an das Lied, das wir gerade gehört haben. Mit 9 bin ich ja in den Fußballverein eingetreten. Also hatte ich mit Fußball schon sehr viel zu tun und natürlich Panini-Bilder sammeln.
Das ist ja klar.
Das ist klar. Und das war so lustig, Entschuldigung, die Geschichte muss ich erzählen. Meine Eltern haben ihm gesagt, zu meinem Bruder, wir durften ein Album haben, ja, immer wenn wir spülen, dann kriegen wir ein Packerl. Dann haben wir einfach, wir waren ja nicht doof, Glas aus dem Schrank genommen, rausgetrunken, abgespült und gesagt, Packerl.
Auf einmal wurde wahnsinnig viel Geschirr verwendet.
Ja, Wahnsinn. Wir wussten schon damals unternehmerisch, wie das funktioniert.
Ja, sehr gut. Also Sie sind dann vorstellig geworden beim FC Küsnacht, wo Sie mitgespielt haben. Gab es denn überhaupt schon eine Mädchenmannschaft?
Nein, das gab es nicht. Ich war das einzige Mädchen und ich mag mich auch erinnern, dass ich selber zum Präsidenten hingegangen bin. Ich weiß noch genau, auf welcher Treppe, dass ich da gesessen bin in Küsnacht auf dem Häslibach und habe gefragt, ich möchte auch in den Fußballverein. Und dann hat er gesagt, er muss das zuerst abklären, ob ich das darf. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, wieso, ich spiele gerne Fußball und wer gerne Fußball spielt, darf doch in einen Fußballverein. Und bin wieder gegangen und habe völlig entsetzt meinem Vater und meiner Mama gesagt, also er muss das zuerst abklären. Und zwei, drei Tage später habe ich den Anruf bekommen, dass ich darf, aber das war schon, also bahnbrechend.
Das war dann in der jungen Mannschaft?
Das war in der jungen Mannschaft. Ich war das lang, ganz, ganz lange das einzige Mädchen.
Also eine richtige Pionierin eigentlich?
Ja, also vor mir hat es noch andere gegeben, die auch gespielt haben. Aber in meinem Verein in Küsnacht war ich die allererste und ganz, ganz lange auch die einzige.
Und parallel, Sie hatten schon vorher mit dem Eishockey begonnen, was der Schweiz natürlich noch so ein bisschen näher liegt, weil es einfach eine Wintersportnation ist. Wie hat Sie die Liebe zum Eis gepackt, zum Eishockey?
Das ist eine sehr schöne Geschichte. Das ist meine Mama. Meine Mama hat die Schlittschuhlaufschule geleitet beim Eishockeyverein in Küsnacht. Und meine Brüder waren da auch schon am Eishockey spielen. Und als ich dann 4 Jahre alt war, hat auch der Verein gefragt, ob meine Mama das weiterhin machen würde. Und hat sie gesagt, ja, selbstverständlich, aber nur, wenn sie mich auch aufs Eis nehmen darf, weil sie nicht für das eigene Kind einen Babysitter sucht, um mit anderen Kindern Schlittschuh zu laufen. Und das war dem Verein so egal. Die haben sich gefreut. Je mehr Kinder auf dem Eis, desto besser. Und dann bin ich einfach, habe ich um die Bullib-Kreise, also um diese Kreise rum, meiner Mama immer hinterher übersetzt. Und da, wo Mama war, wollte ich auch sein. Und so habe ich Schlittschuhlaufen gelernt. Und dann war klar, dass ich Eishockey spiele.
Ja, und dann hat das also relativ schnell Konturen angenommen, diese Leidenschaft sowohl zum Eishockey als auch zum Fußball. Wie alt waren Sie denn, als Sie vom Juniorenbereich tatsächlich schon zu den Frauen gekommen sind, zum Beispiel im Eishockey?
Also das gab da gar nicht wirklich Juniorinnenmannschaften zu diesem Zeitpunkt. Also ich war 12, mit 12 durfte man Erwachsene spielen. Das heißt, man hat gesehen, da in Küsnacht, da gab es noch tatsächlich ein anderes Mädchen, das gespielt hat. Da kommt noch jemand. Und dann wurde ich gleich eingepackt sozusagen nach Zürich. Und dann habe ich dort gespielt, habe dann parallel gespielt, möglichst lange noch Jungs und dann Frauen. Also das ging dann Achtung fertig los.
Also das heißt, in welchem Alter haben Sie in der ersten Liga in der Schweiz denn schon
mit
gespielt?
Mit 12.
In der ersten Bundesliga quasi?
Ja, genau. Das dürfte man heute nicht mehr. Heute ist es, glaube ich, 15 muss man sein. Aber damals gab es das halt einfach nicht. Also 12,5. Ich bin ja im Februar geboren. Also mit 12,5 habe ich da mit Erwachsenen gespielt. Und das war auch mit Checken und so weiter. Aber ich wurde, muss ich ehrlich sagen, ich wurde da sehr gut und behutsam jeweils in den Sturm rein eingesetzt. Also ich musste nicht so wirklich Angst haben, dass mich da jemand umfährt.
Aber es war ja so, dass das auch Sie sehr schnell weitergebracht hat, also von Verein zu Verein und schließlich auch in die Nationalmannschaft. Wie alt waren Sie bei Ihrem Debüt?
Das war im November 94, also war ich 14,5 Jahre alt. Übrigens gegen Deutschland in Füssen. Da mag ich mich noch ganz genau erinnern, weil ich am Abend vorher mir das vorgestellt habe. Jetzt sind wir wieder bei der Sichtbarkeit, der Träume, der Sehnsucht, der Wünsche. Habe ich mir vorgestellt, wie ist das denn eigentlich, wenn ich auf der blauen Linie stehe und diese Nationalhymne singe? Ist es so kalt, dass ich meinen eigenen Hauch sehe? Wie wird es riechen? Wo ist die Fahne? Links von uns, rechts von uns? Wie stehe ich da? Und dann habe ich ein Kopfkissen, weil ich dann gelernt habe, man muss den Helm unter den linken Arm klemmen und an der rechten Hand hatte man den Schläger und ich habe einen Zollstock in die rechte Hand genommen, um den Eishockeyschläger zu symbolisieren und mein Kopfkissen unter den linken Arm und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich kann den Text der Nationalhymne nicht. Und also wie der Blitz bin ich runtergegangen in das besagte Bücherregal von meinen Eltern, habe das Singbuch vorgenommen, habe den Text der Nationalhymne auswendig gelernt, weil ich mir nie und nimmer verziehen hätte, wenn ich diesen größten Moment meiner Karriere nicht genießen konnte wegen Unfähigkeit.
Also die ersten Zeilen gehen wie gesprochen?
Trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer.
Also das musste natürlich sein, dass man das dann auch, dass man auf dem Eis es dann auch wirklich singen kann. Und wie war es denn eigentlich?
Es war großartig. Es war so großartig. Und Ich war so stolz.
Die Nationalhymne zu hauchen.
Zu hauchen, ja. Also ich kann sagen, es war so kalt, dass man es gesehen hat. Ich habe zuerst leise gesungen, weil ich nicht wusste, wie laut singen die links und rechts von mir. Und die haben laut gesungen. Und dann habe ich, muss sich vorstellen, ein 14-jähriges Mädchen mit Pilzfrisur und Zahnspange, mit einer Imbrunst, die vor 12 Stunden gelernte Nationalhymne rausgeträllert hat.
Ja, und dann haben sie diese Sportarten beschäftigt und auf Trab gehalten. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man 2 verschiedene Sportarten macht mit all dem Training und den Spielen. Es ist ja im Grunde genommen ein Fulltime-Ding, wenn man auch noch in die Schule geht nebenher. Wie haben sie es geschafft?
Also ich war sehr geschickt, was Lernen anbelangt. Ich bin normal aufs Gymnasium, habe die Matura gemacht. Ich habe sehr viel Unterstützung von meinen Lehrern, vor allem Sportlehrern auch bekommen und von den Rektoren, weil ich musste andauernd Urlaub nehmen. Ich ging noch am Samstag zur Schule. Das war noch die Zeit, wo man bis Samstagmorgen zur Schule ging. Und ich musste dann immer beurlaubt werden. Und meine Eltern haben immer gesagt, Katrin, wenn du eine 4,5, in der Schweiz ist ja genau umgekehrt, also eine 2,5 ungefähr hast, dann kannst du schön durchsegeln. Ja, dann hatte ich ein paar Fächer, so vor allem so Biologie und Chemie, wo ich echt also gefeiert habe, wenn ich genügend war. Und dann hatte ich Mathematik und Französisch und Englisch Geschichte, da war ich richtig gut. Solange ich da halt das alles halten kann, ist das gut. Und ich habe wahnsinnig gut gelernt, sehr spielerisch gelernt. Also ich zum Beispiel Le und La, für alle, die das lernen müssen, ich habe immer am Dienstag und Donnerstag habe ich alle La-Wörtchen gelernt. Und Montag und Mittwoch und Freitag habe ich Le-Wörtchen gelernt. Das heißt, manchmal, wenn ich nicht wusste, ist es Le oder La, habe ich mich daran erinnert, wo war ich, habe ich das gelernt und so konnte ich mir, und so habe ich ganz viele Eselsbrücken beim Lernen gehabt und so bin ich sehr gut durchgekommen.
Genial.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft.
Katrin Lehmann studierte Betriebswirtschaft und Literatur.
Und spielte parallel in der Eishockey- und der Fußball-Bundesliga und den beiden Nationalmannschaften der Schweiz. Ja, wir waren gerade stehen geblieben bei einem jungen Mädchen, das mit Aufregung auf dem Eis steht und das erste Mal die Nationalhymne singt. Als sie dann ihre Matura gemacht haben und dann auch klar war, jetzt muss eine Entscheidung her, wohin und was. Was war denn der Plan?
Ja, ich wollte mit und gegen die Besten spielen und dann war ich 1999 war ich die Nummer 1 der Schweiz. Wir waren Schweizer Meister im Fußball. Ich wurde als Fußballerin des Jahres ausgezeichnet. So viel zum Thema nächste Landkarte. War für mich klar, ich möchte jetzt in die Bundesliga. Ich möchte jetzt in die große weite Welt und als 19-Jährige ist Deutschland erstmal die große weite Welt. Und so kam dann das eine zum anderen und bin nach Deutschland, bin in Niederkirchen gewesen. Potsdam, Bayern München und dann ging es nach Amerika, nochmal zurück nach München und nach Schweden und immer wieder zurück nach München.
Und parallel dann am Anfang eben dieses Studium Literaturwissenschaften, wieso das eigentlich?
Ich wollte immer eigentlich BWL studieren, nur damals war noch diese sogenannte Anwesenheitspflicht und das war sehr schwierig, das mit mir zu vereinbaren. Und ich habe Geschichte sehr, sehr gerne gehabt, ich mag die Sprache. Ich finde Sprache etwas unglaublich Großartiges und verschiedene Dialekte auch. Und dann war für mich irgendwie klar, Literaturwissenschaft ist super, weil ich kann überall lesen, ich kann überall schreiben, ich kann Gedichte auswendig lernen, Texte analysieren, Reflexionen machen. Und von daher habe ich das sehr, sehr geliebt. Und ich bin ja Magister der neueren und neuesten deutschen Literatur, der Mediavistik, also des mittelalterlichen Deutsches und der neuesten Geschichte.
Und Magister aber über was?
Die habe ich, oh Gott, jetzt über Hoffmann. Ich habe eine, das ist so lange her, ich habe eine Gattungsdiskussion über Komödie oder Tragödie geschrieben, bei von Hoffmann, genau.
Als Sie die geschrieben haben, was ist da parallel sportlich passiert?
Parallel war ich da tatsächlich in den USA. Und musste mich irgendwo in Oklahoma State versuchen, nach Oklahoma gehen, um in ein deutsches Literaturhaus zu gehen, Goethe-Institut, um da Literatur zu bekommen. Ich habe ganz viel mit meiner Mama auch telefoniert, die ja auch Literaturwissenschaften studiert hat. Ich habe ein ziemlich gutes fotografisches Gedächtnis und eins war ich richtig geschickt drin. Wenn ich an der Uni war, dann war ich da und ich habe alle Unterlagen immer dabei gehabt. Ich habe mitgeschrieben, was Kommilitoninnen und Kommilitonen gesagt haben, welche Texte, dass sie noch erwähnt haben. Und ich habe tatsächlich während des Studiums alles in mich aufgesogen und davon konnte ich profitieren.
Ja, und wie gesagt, mit Ortswechseln in die USA, unter anderem nach Oklahoma, wo Sie nicht lange geblieben sind, hat Sie nicht gefallen?
Doch, es hat mir unglaublich gut gefallen. Und das ist sicherlich etwas, was ich sage, wenn ich etwas in meiner Karriere vielleicht anders machen würde, würde ich ein ganzes Jahr in Oklahoma oder in den USA bleiben. Ich habe am College gespielt. Und dort konnte ich aber dann ein halbes Jahr nicht Eishockey spielen, weil Oklahomas, also in Stillwater, Oklahoma war ich, da gab es kein Eishockey.
Mittlere Temperatur im Juli, in August, 34 Grad.
Ja, genau.
Mittlere
genau.
Temperatur.
Und wir waren da mit der Eishockey-Nationalmannschaft im Begriff, das war 2003, also und ab 2004 waren wir mit der Eishockey-Nationalmannschaft im Begriff, uns für die Olympischen Spiele 2006 in Turin zu qualifizieren. Und wir erinnern uns an den Globus. Ich wollte um alles in der Welt einmal Olympische Spiele erleben. Und das war mir es wert, zu sagen, ich war in Amerika, es war großartig, wir haben den Titel auch gewonnen. Ich möchte zurück und alles dafür tun, Olympische Spiele zu erleben.
Die haben Sie auch erlebt, Olympische Spiele. Wie war es dann für Sie?
Ah, oh, das war großartig. Ich war zum Glück zweimal da, 2006 in Turin und 2010 in Vancouver. Und etwas Größeres gibt es nicht, als Eishockeyspielerin in der Geburtsstadt des Eishockeys zu spielen. Aber ich mag mich erinnern, 2006, als man dann einmarschiert. Und vor uns ist ja immer Schweden. Und dann geht es ja alphabetisch. Und dann war so wie ein Garagentor. Also es ging immer wieder hoch und runter und hoch und runter, damit man da immer wieder reinläuft. Und dann hieß es plötzlich, und man musste dann so aufschließen, und dann ist Schweden rausgegangen und mein Herz, das hat so laut geschlagen. Kennen Sie das, den Moment, wo man sein eigenes Herz schlagen hört? Und man hat das Gefühl, alle sehen jetzt, wie sehr mein Herz schlägt durch das ganze T-Shirt durch. Und das ist, als es dann hieß, Welcome Switzerland, wow. Also man merkt, es auch
funktioniert immer noch,
ja,
all Jahre später.
Es ist Wahnsinn.
Jetzt hat Ihnen der Sport ja ermöglicht, dass Sie wirklich auch um die Welt gekommen sind, in viele Orte gekommen sind, aber natürlich auch immer wieder Neuanfänge machen mussten. Ich frage mich, wie das so für Sie war. Es hat natürlich den Vorteil wahrscheinlich, wenn man in zwei Mannschaften spielt, Fußball und Eishockey, dass man ja permanent 2x20 Menschen hat, mit denen man eng zusammen ist, aber es ist trotzdem immer wieder ein Neustart.
Ja, es ist jedes Mal ein Neustart und ich liebe das. Ich liebe es zu entdecken und natürlich war es immer so, ich hatte nicht nur die Basis, dass wir alle im gleichen Team sind, dass ich irgendwie aufgehoben war, in Anführungszeichen. Ich hatte dann meinen Trainingsplan, Tagesrhythmus. Ich war auch relativ gut, sonst hätte man mich ja nicht geholt. Das heißt, es wurde so sehr speziell sich um mich gekümmert und das war schon schön. Aber ich habe mich immer mit den Nachbarn ausgetauscht. Vor allem, als ich in Schweden war, als ich dann Schwedisch gelernt habe und einfach wissen, was ist da los? Und ich finde, wenn man drei Dinge weiß, wo kann ich eine Briefmarke kaufen, wo kann ich ein Busticket kaufen, wo schmeiße ich das Pfand, wo gebe ich das Pfand zurück, dann hast du alltägliche Dinge erlernt und bist angekommen in der Gesellschaft.
Das war auch für Sie die Prüfung immer, ob
die
Sie
Prüfung,
das schaffen.
Es war immer die Prüfung.
Die Briefmarke, die Pfandmarke.
Und das Busticket. Ich meine, Busticket ist jetzt heutzutage einfach.
Fahrkarte
aber,
und Pfand.
Ja, so. Genau. Aber das war für mich ein Teil der Gesellschaft und das habe ich dann also immer, ich habe mich da sehr schnell arrangiert und wollte auch mitleben.
Jetzt hört sich das alles so leichtfüßig und lässig an bei Ihnen. Hat es denn auch Schattenseiten gehabt? Ich meine, Sport hat manchmal ja auch mit Verletzungen zu tun und so. Gab es denn auch mal dunkle Momente in Ihrer Karriere?
Also ich war relativ gut verschont. Ich hatte nur einen Innenbandriss meiner Karriere, aber nach meinem ersten Bundesliga-Jahr, ehrlich gesagt, also da habe ich schon kurz einen Moment gedacht, dass meine Karriere an einem seidenen Faden hängt mit 20. Ich glaube, der Vorteil war, dass ich Fußball und Eishockey gespielt habe. Hat es im Fußball nicht so gut funktioniert, bin ich zum Eishockey und umgekehrt. Aber es ist schon hart. Also es gibt schon viele Momente, wo man dann halt alleine ist. Und das darf man nicht unterschätzen. Also im größten Moment des Erfolges bist du genauso allein, wie wenn du tief traurig bist. Also maximale emotionale Momente bist du trotzdem irgendwie alleine, egal ob du eine Mannschaft um dich rum hast oder nicht. Natürlich hatte ich auch Momente, wo ich nicht gespielt habe. Vor allem als Torhüterin ist es nicht so extrem. lustig, wenn du nicht spielst, weil du hast eine gewisse Ohnmacht. Ich hatte natürlich auch Trainerinnen oder Trainer, in deren Missgunst du gefallen bist. Und da hast du ja keine Chance. Da kann innerhalb von einer Sekunde bist du weg, ist deine Karriere vorbei. Und ich habe das aber viel akzeptiert. Also mir ging es gut, auch weil ich nebenher studiert habe. Ich hatte immer Berührung mit dem Alltag.
Also wenn eins nicht geklappt hat, war immer noch das andere da. Genau. Und wenn das andere nicht da war, dann war immer noch was Drittes
genau.
da.
Und ich habe tatsächlich, glaube ich, nie erlebt, dass es ganz nicht ging. Aber ich war sehr gut verwurzelt. Also eben unbedingt, und das ist so wichtig, Kontakt mit der Gesellschaft haben, mit anderen Menschen, andere Probleme erleben als nur, habe ich jetzt das Tor getroffen oder nicht.
Ich frage mich, haben Sie denn eigentlich dann nachts eher vom Fußball oder vom Eishockey geträumt?
Also ich habe eine ganz gute Gabe, ich schlafe unendlich tief und ich träume nicht so oft in der Nacht, aber ich habe viele Träume natürlich mir ermöglicht, indem ich einfach mir meine Ziele und Wünsche schon sehr traumhaft vorstellen konnte.
Jetzt war es ja natürlich eine absolut ungewöhnliche Kombination und ich frage mich, wie das damals so war in den Nullerjahren, wenn Sie irgendwo jemanden kennengelernt haben und erzählt haben, was Sie machen, diese beiden Welten. Was kam da für Reaktionen? Waren die Leute auch baff? Konnten es gar nicht glauben?
Ja, also immer noch. Und ja, irgendwann am Anfang habe ich es immer versucht zu erklären und irgendwann habe ich gesagt, es ist jetzt so, ich spiele Fußball, ich bin im Tor und Eishockey im Sturm. Und ich spiele in beiden Nationalmannschaften und ich studiere nebenher. So, und dann sollen sie ja erstmal weiterfragen. Ich meine, es ist ja immer so, was machst du? Ich sage immer wieder, Leute, wenn ihr eine Frage stellt, seid bereit für die Antwort.
Das ist übrigens Motto auch bei uns in 1:1 der Talk. Das gilt generell. Gibt es denn aus Ihrer Sicht Unterschiede zwischen der Menschenschlag, der Eishockey spielt und Fußball spielt?
Ja.
Ja?
Ja.
Wie denn?
Also wenn du eine Tankstelle überfallen möchtest, frag die Eishockey-Leute.
Und was ich die Fußballerinnen fragen, wenn ich was machen will?
Eine gescheite Party.
Ja.
Nein, es ist beide richtig cool, aber wenn es drauf ankommt, hol die Eishockey-Leute.
Die hauen dich raus, egal
ja,
was ist.
Einfach die Vorstellung, wenn du an eine Eishockey-Weltmeisterschaft gehst und dann hast du 2,5 Tonnen Material, ja, jeder mit seinen Taschen und so weiter. Und dann kommt die Ansage, Leute, wir haben nur 20 Minuten Zeit, um den Bus zu beladen. Dann geht das ratzfatz und dann sind die 2,5 Tonnen Material aber sowas von verräumt und alle sitzen irgendwie noch in diesem Bus drin mit Eishockey-Taschen und obendrauf. Hauptsache, das Team und das Material ist zusammen und wir können rechtzeitig fahren.
Also auch keine Frage nach dem Schminktäschchen oder so, da geht es dann um ganz andere Dimensionen.
Was dann in der Tasche, was jetzt da in diesen 2,5 Tonnen drin sind, das ist ja egal. Ja. Und ich sage nicht, dass du das mit Fußballmenschen nicht kannst, aber ich glaube, alleine die Vorstellung braucht schon viel Fantasie.
Jetzt haben viele ehemalige Profispieler im Fußball Probleme, in die Zeit nach der Karriere zu kommen. Das ist so ein Klassiker. Viele sind Millionäre, haben eigentlich ausgesorgt und trotzdem brauchen sie irgendwo einen Lebensinhalt. Wie war es bei Ihnen, als Sie aufgehört haben?
Ja, es war genauso schwierig. Also übrigens nicht viele sind Millionäre, nur etwa 5% haben ausgesorgt. Und es war nicht einfach, weil wenn man gespielt hat, dann ist das immer, du willst diese Challenge, du willst diesen Showdown, du willst dich messen, du willst wissen, habe ich gewonnen oder verloren. Und dieses permanente, diese Resultatsberechnungsmaschine, die man ja eigentlich ist, die kann man im Alltag ja nicht gebrauchen. Der Vorteil war, dass ich immer studiert habe, im Alltag drin war, mit anderen Menschen zu tun hatte, so dass ich diesen Übergang rein vom Leben her, von der Wirtschaftlichkeit her gut geschafft habe. Aber emotional ist es echt nicht einfach und ich habe dann auch irgendwann aufgeräumt. Also ich habe mit einer Psychologin mich hingesetzt und habe mein Leben aufgeräumt und ich bin so dankbar und das ist so großartig, wirklich. Also wenn du wahrscheinlich nach der Hälfte deines Lebens, also ich habe mit 32 so richtig aufgehört, aber somit um die 40 rum habe ich aufgeräumt in meinem Leben und es ist so großartig, was für eine Energie, dass man bekommt und das ordnen kann und es ist jetzt nicht mehr schlimm, dass ich dieses Klackern bei der Ampel, dass ich das nicht mehr runterzähle mit 10, 9, 8, sondern einfach, oh, jetzt darf ich laufen und es geht voll gut.
Aber was machen Sie konkret jetzt danach? Sie sind Fernsehkommentatorin geworden. Sie haben auch eine Firma gegründet.
Ich habe die letzten 12 Jahre eine Privatuniversität geleitet, die ich selber gegründet habe, die ich jetzt aber wieder abgeschlossen habe. Rund 700 Absolventinnen und Absolventen mit Wirtschaft, Fußballmanagement im Netzwerk der Bundesliga. Ich halte sehr viele Vorträge und ja, ich bin momentan wirklich Expertin. Nebst meinem Funktionärswesen bin ich Expertin im ZDF unter anderem, um SRF und bei Magenta und versuche mein ganzes Leben, das ich ja aufgeräumt habe, auch anderen zugänglich zu machen, indem ich manchmal auch mit sehr viel Humor mal erkläre, warum dieser Ball vielleicht doch an den Pfosten ging.
So, und wenn Sie schon so aufgeräumt haben mit Ihrem Leben, dann können Sie uns vielleicht noch zum Schluss noch eine Weisheit mitgeben, die Ihnen geholfen hat, was das Leben angeht, den Blick aufs Leben.
Such dir etwas, was du gerne machst und lass es dir von niemandem nehmen.
Das war unser heutiger Gast, Katrin Lehmann, Wahlmünchnerin, geboren in der Schweiz, Sportexpertin im Fernsehen und ehemalige langjährige Nationalspielerin der Schweiz im Fußball und im Eishockey. Herzlichen Dank fürs Kommen, alles Gute.
Dankeschön.
War eine schöne Stunde, hat Spaß gemacht. Dankeschön. So, nachhören kann man diese Sendung als Podcast in ARD Sounds und morgen an dieser Stelle natürlich auch wieder 1:1 unser Talk. Und jetzt noch einen angenehmen Abend mit Bayern 2 wünscht Ihnen Ihr Achim Bogdan.